Vielen Dank. Ja, Jesus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du für immer treu bist, dass du der ewig treue Gott bist. Und Herr, wir danken dir, dass das sich auch niemals ändern wird, dass du treu bist und dass du das Gute tust, was du in deinem Wort versprochen hast. Herr Jesus, du bist so gut, dafür ehren wir dich. Und deine Treue ist das, woraus wir leben. Deine Treue ist unsere Gnade. Durch deine Treue erleben wir Gnade. Das ist Gnade für uns, dass du treu bist, Herr. Hab ganz herzlich Dank dafür. Wir ehren dich von Herzen in deinem Namen, Jesus. Ja. Amen. Erstmal soweit. So, wir sind in unserem Themenbereich Sommer der Werte und wollen uns heute mal ein paar Gedanken machen über das Thema, wie unsere Kinder zum Glauben kommen und wie unsere Teenies glauben, was wir dazu beitragen können und was wir nicht dazu beitragen können und verschiedene Dinge da miteinander anschauen in Gottes Wort. Ich fange mal an mit dem Ende. Da komme ich am Ende nochmal drauf zurück. Schreib einfach mal ein paar so gefühlte Merksätze an, so gefühlte Wahrheiten. Da gibt es zum Beispiel so eine gefühlte Wahrheit: unsere Teens rebellieren. Und das ist notwendig, dass sie gesunde Persönlichkeiten werden. Gesunde Persönlichkeit. Muss noch ein bisschen gekürzt anschreiben. So. So, also ich nehme das wahr, es ist eine gefühlte Wahrheit, so im Allgemeinen. Eine weitere so gefühlte Wahrheit ist, muss ich kürzer anschreiben, wir haben auch Dummheiten gemacht und jetzt sind wir fromm. Lasst uns unsere Teenies ihren Spaß haben, bevor sie dann ernst machen und nichts mehr dürfen. Also, erstens, Dummheit, zweitens, fromm. Das bedeutet, kein Mangel an Spaß im Leben. Ich denke, das kann man wahrscheinlich von ganz hinten nicht unbedingt lesen. Kann das von hinten jemand lesen? Es wäre die Möglichkeit, weiter vorne zu sitzen. So. Eine weitere so gefühlte Wahrheit ist, Teens müssen sich ausprobieren. Ausprobieren und eigene Fehler machen und Erfahrungen. Probieren. Eigene Fehler und Erfahrungen machen. So. Dann so eine weitere gefühlte Wahrheit: wenn ich mein Kind in Anführungsstrichen zwinge, Jesus nachzufolgen, dann wird es gerade dagegen aufbegehren. Und wenn es dann selbstständig wird, wirft es den Glauben über Bord, weil es nicht seine eigene Entscheidung war, Jesus nachzufolgen. Zu glauben, in Anführungsstrichen zwingen, erzeugt Abkehr oder so. Muss man halt ein bisschen kurz schreiben. Erzeugt Abkehr von Glauben. So. Und dann alles schön und gut, aber die Kinder sind eben verschieden. Die einen lassen sich leicht lenken und die anderen haben eben einen starken Willen. Man könnte sagen, vielleicht Kinder. Kinder sind verschieden, okay. Sind wir uns ja durchaus einig. Daraus folgt, die sind entweder gehorsam geschaffen oder ungehorsam geschaffen. Könnt ihr mal so als These hinschreiben. Oder ungehorsam veranlagt. Vielleicht mal so kurz zusammengefasst. So, oder noch ein weiteres, letzter Punkt. Unsere Kinder, die sollen uns überholen. Lasst uns ihnen Platz machen, dass sie sich entfalten können. Unsere Kinder sollen uns überholen. So als kurze Thesen und Gedanken, die ich so als gefühlte Wahrheiten wahrnehme. Und mal gucken am Ende unseres Gottesdienstes, was wir da so für Antworten finden, beziehungsweise für Gedanken dazu in Gottes Wort gefunden haben und im Einzelnen darauf eingehen. Weiter werde ich jetzt damit nicht mich beschäftigen erstmal. Ich denke, es hilft uns, über das Thema nachzudenken. Es gibt, denke ich, auf keine von diesen sogenannten Thesen eine ganz einfache, platte Antwort. Aber es gibt Antworten, das ist das Schöne. Und ja, ich habe Respekt davor, darüber zu lehren, weil einerseits freue ich mich, dass ein paar von, wo sind denn unsere Teenies, in Appelke, sind alle bei der Hochzeit gewesen, ne? Es sind ganz wenige da. Aber schön, dass ihr mit zuhört. Ihr dürft auch hinterher sagen, das fand ich gut oder das fand ich nicht so gut. Schön, dass ihr es mit anhört und auch finde ich schön, dass wir als Eltern zusammen sind, auch wenn wir jetzt nicht alle da sind. Ich möchte mal aus Matthäus 28 lesen. Wir haben eine ganze Menge Bibelstellen mit dabei haben jetzt. Wer möchte, kann mit aufschlagen. Wir werden aber, denke ich, das relativ zügig so durchgehen, dass wir nicht jede Bibelstelle gemeinsam nachschlagen können. Matthäus 28, Vers 18. Da haben wir den Auftrag von Jesus. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Wir sind in dem Bereich, was unsere Kinder und Jugendlichen anbetrifft, auch in einem Bereich von Jünger machen nach Gottes Wort. Wir haben die ultimative Möglichkeit, mit Menschen ganz eng und vertraut zusammenzuleben und mit ihnen Jüngerschaft zu leben. Also lasst uns mal das Thema, wir machen Jünger, mal ganz, ganz einfach auf unsere eigene Familie so herunterkommen. Oder auf unsere Kinder herunterkommen. Also unsere Kinder sind von Geburt an Ungläubige. Jedes Kind, jedes Baby ist von Geburt an ungläubig. Wir können keine Kinder Gottes gebären als Kinder Gottes. Da Gott schafft Menschen, gibt sie uns, sie kommen von ihm, dass sie Kinder Gottes werden, das traut er uns zu, dass wir sie zu Jüngern machen. Und je eher, desto besser natürlich. Aber von Grund auf, rein so geistlich, biblisch gesehen, sind Kinder von Geburt an Ungläubige. Und sie verhalten sich auch so. Und das sollte uns erstmal grundsätzlich nicht verwundern. Obwohl es unsere Kinder sind, die wir total lieb haben. Sie sind von uns hervorgegangen. Sie tragen unsere DNA und sind uns sehr vertraut. So. Also ich würde sagen, wir sind für unsere Kinder die allerersten Missionare als Eltern. Es ist total genial und irgendwie auch herausfordernd. Weil sie sehen unser tägliches Leben. Sie sehen nicht unser Sonntagsgesicht. Sie sehen auch unser Alltagsgesicht. Sie sehen, wenn wir uns ärgern. Sie sehen, wenn wir zornig sind. Die sehen, wenn wir sündigen. Und die sehen auch, wenn wir aus Gottes Wort lernen. Die sehen alles. Unsere Kinder treffen selbstständige geistliche Entscheidungen und müssen sie auch treffen. Wir können geistliche Entscheidungen nicht in vollem Umfang stellvertretend für unsere Kinder treffen. Und trotzdem hat Gott uns anvertraut, dass wir als Eltern sie zu Jüngern machen. Wir lesen im Psalm 127, Vers 3, dass Kinder eine Gabe oder ein Erbe vom Herrn sind. Je nach Übersetzung steht da auch vielleicht manchmal Leihgabe oder Erbe. Jedenfalls, es geht irgendwo hervor, dass es Kinder gibt in unserem Leben. Das ist von Gott. Jedes Kind ist von Gott geschaffen. Darum gibt es auch dem Schöpfer gegenüber eine Verantwortung, was wir mit dem anvertrauten Kind tun. Und letzten Endes ist Erziehung daher auch keine reine Privatsache, sondern es ist eine Verantwortung Gott gegenüber, was wir mit unserem Kind tun und was wir nicht tun. Es geht dem, der sie gegeben hat, extrem etwas an, was wir mit seiner Gabe anstellen. Und jetzt möchte ich mal noch den Bogen ein bisschen weiterfassen. Wir haben ja jetzt nicht hier alle Kinder. Oder manche von uns sind schon Großeltern, haben bloß noch Enkel. Und die eigenen Kinder sind erwachsen geworden. Oder sind aus der aktiven Erziehungsphase raus. Oder manche von unter uns haben keine Kinder, obwohl sie sich vielleicht wünschen würden. Manche von uns sind junge Erwachsene, die noch nicht verheiratet sind und vielleicht mal heiraten und Kinder bekommen. Wir sind in ganz verschiedenen Punkten auch als Gemeinde in Bezug auf Kinder. Aber beim Beten ist mir ein was aufgefallen, dass wir ein ganz starkes Zeugnis sind, ob wir eigene Kinder haben oder nicht, für Heranwachsende und für Teenies. Unser Leben hat eine ganz starke Ausstrahlung auf, besonders auf Teenager. Unsere Teenies, die gucken nach Vorbildern. Und die gucken überall nach Vorbildern und alles, was denen cool erscheint, das speichern die ab und sagen, okay, das ist für mich erstrebenswert. Und gebe es Gott, dass sie in der Gemeinde Leute haben, deren Leben geistlich und menschlich für sie attraktiv ist. Ich weiß, dass es auf unsere Jungs eine Wirkung hat, wie junge Erwachsene leben, wie sie glauben, freuen sich, wenn sie mitgenommen werden in Sachen. Also wir haben als gesamte Gemeinde eine nicht zu unterschätzende Verantwortung oder auch Ausstrahlung auf das, wie unsere Kinder heranwachsen. Und ob wir es ganz selber direkt Kinder haben und erziehen oder ob wir selber keine Kinder haben und erziehen, wir sind besonders für unsere Teenies total als Vorbilder gefragt. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, weil ich glaube auch, dass es wirklich eine Herausforderung ist, damit umzugehen, wenn man selbst keine Kinder bekommen kann. Und es gibt da auch keine leichten oder einfachen Antworten. Aber ich möchte alle unter uns ermutigen, wir haben das Privileg, für Heranwachsende ein Vorbild zu sein. Und wir haben damit aber auch die Herausforderung, dass das, was wir tun, allemal ein Vorbild ist. Ob wir das nur wollen oder nicht. Es ist einfach eins. Es ist ein Vorbild zum Guten oder zum Schlechten. Aber es ist ein Vorbild. Ich glaube, dass es da einen Unterschied gibt, ob wir das irgendwie aus eigener Kraft versuchen oder mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube aber, wenn wir auf eigene Kraft verzichten wollen in diesem ganzen Prozess, dass wir uns Heranwachsenden prägen, heißt das nicht Passivität. Also wenn wir dieser wichtige Grundsatz, es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, bedeutet nicht, dass wir passiv sind, sondern dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, dann geschieht es durch den Heiligen Geist, durch uns alle. Und es bedeutet auch für uns, dass wir, wenn es für unsere Teenies und für unsere Kinder einen Preis fordert, Jesus nachzufolgen, sollten wir umso mehr bereit sind, an den Stellen, wo es uns einen Preis kostet, Jesus nachzufolgen, den auch zu bezahlen, dass wir auch dem Heiligen Geist gehorsam sind. Das ist das beste Vorbild, wenn unsere Heranwachsenden sehen, dem Erwachsenen ist es nicht egal, der ist nicht so abgeklärt, der weiß nicht schon alles, der sucht Jesus. Und wenn er eine Antwort von Jesus hat, dann ist er Jesus gehorsam. Das ist ein ganz starkes Vorbild. Und wir lesen im gesamten Wort Gottes in Bezug auf die Erziehung von Kindern oder in Bezug auf das Jünger Jesu machen oder nachfolgen oder lehren, immer diesen Grundsatz, dem eigenen Haus zuerst. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament noch viel stärker sieht Gott immer Familienverbände, sieht immer Eltern, Kinder, Kindeskinder und so weiter. Er verheißt Segenslinien bis auf 1000 Generationen hin und er verheißt Fluch auf massive Sünde hin, bis auf 3 oder 4 Generationen hin. Also Gott denkt in Familienzusammenhängen. Uns hier in unserer Kultur ist das ziemlich abhanden gekommen. Wir sind eine individualistische Kultur geworden, wo es eine Masse von Menschen gibt, die von verschiedenen Ideologien bestimmt wird oder bestimmt werden soll. Wir erleben eine ganz aggressive Auflösung des Wertes Familie. Familie ist schon per Formblatt von Anträgen auszufüllen eine Bedarfsgemeinschaft geworden. Wir erleben einen massiven Angriff auf Familie sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns dort das Wort Gottes zurückbringen. Gott denkt in Familie und in Familienzusammenhängen. Und natürlich darüber hinaus auch als geistliche Familie, als ein Gemeindezusammenhang. Für Gott sind wir nicht eine Gruppe von Individuen, die alle komplett selbstständig nur für sich verantwortlich sind. Gott sieht darauf, dass wir eine Auswirkung aufeinander haben. In der Familie zuerst, aber dann auch in der Gemeinde. Wir lesen es im Alten Testament, gucken wir uns nachher mal ein paar Stellen an. Und wir lesen es im Neuen Testament, da wird es besonders deutlich, wenn es darum geht, dass Paulus dem Timotheus mitteilt, welche Anforderungen an Älteste gestellt werden, dass sie ihrem Haus, eigenen Haus gut vorstellen und ihre Kinder in Unterordnung erziehen. So, das steht nicht deswegen, damit das bei den Ältesten so ist und bei allen anderen anders, sondern wir sehen das Prinzip Vorbild auch in der Gemeinde. Und wenn schon jemand eine Leitungsverantwortung von Gott übertragen bekommt, dann soll er in diesen Dingen noch vorbildlich sein, die Gott in der gesamten Gemeinde sehen will. Also es gibt dort keinen Unterschied. Dass es an die Ältesten geschrieben ist, heißt das nicht, dass es für die anderen nicht gilt, sondern weil es für alle gilt, soll es bei den Ältesten irgendwie zu sehen sein. Deswegen, wir lesen das in verschiedenen Zusammenhängen, dass Gott da so in Familienstruktur denkt. Ein Schlüssel dazu ist Vertrauen. Vertrauen, dass wir als Verantwortliche für unsere Kinder Gott vertrauen, dass er zu seinem Wort steht und dass wir unseren Kindern vertrauen, dass sie gute Entscheidungen treffen werden. Und das Fundament für alle Prägung, für alle Erziehung, für alle Anleitung ist definitiv Annahme. Und das möchte ich mal als Fundament anschreiben. Meine Frau hat einmal eine sehr schöne Styropor-Plastik gebaut, worauf Kindererziehung so beruht. Heute werden wir uns, denke ich, nicht die Zeit nehmen, so in den vielen kleinen Erziehungsdetails noch weiter zu hören. Aber wir haben ein Fundament und das heißt Annahme. Und unser himmlischer Vater hat das ganz stark seinem Sohn gegenüber demonstriert. Er hat gesagt, als er getauft wurde, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Das ist ein Spruch Gottes über seinen Sohn. Und weil wir ja aus dem Vorbild, weil Gott uns zum Vorbild ist und uns gegeben wurde als Vorbild, ist das Fundament, der Eckstein und Fundamentstein unserer Prägung und Erziehung. Das ist mein geliebter Sohn oder meine geliebte Tochter, mein geliebtes Kind, an dem habe ich Wohlgefallen. Deswegen ist der ganze Bereich Annahme ein ganz zentraler Teil in Bezug auf unsere Erziehung. Und auch in Bezug auf unser eigenes Leben. Also wir brauchen, wenn wir auch über noch viele Details in Bezug auf Erziehung und Züchtigung und Strafe und all diese Dinge reden, das Fundament von Annahme in unserem eigenen Leben braucht eine Bearbeitung von Gott, braucht ein Bewegtsein von Gott. Wenn wir dort selber Mangel gehabt haben, ist es unsere erste Aufgabe für unsere Erziehung unserer Kinder, dass wir an diesem Bereich gesund werden, uns gesund machen lassen von Jesus in Bezug auf unsere eigene Annahme von Gott. Weil das Fundament auch für jede Art von Erziehung ist, so wie Gott über seinen Sohn ausgesprochen hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dieser Grundsatz ist die Basis für jede Art Erziehung. Und dieser Grundsatz, dass er sich aus unserem Leben ausdrückt, das schafft die Basis, dass Erziehung auf einem gesunden Fundament steht. Und ich glaube, dass wir manchmal einfach da Schwierigkeiten haben im Erziehungsprozess oder im Prozess mit unseren Kindern, weil wir selber an dieser Stelle eine Baustelle haben in unserem Leben. Und das ist nicht weiter schlimm. Wir sind erlöst worden aus einem verkehrten Geschlecht. Also ist es ja irgendwo auch logisch, dass in uns nicht alles von alleine gut ist. Aber das Erlösungswerk, unsere erste Erziehungsaufgabe ist, dass dieses Werk von Annahme von Gott in unserem Leben fortschreitet. Und dadurch ein gesundes Fundament für das ist, was wir weitergeben. Wie wir schon gehört haben, unsere Kinder sehen uns in jeder Situation. Und die nehmen auch noch das wahr, was wir nicht sagen in der Atmosphäre. Deswegen ist unsere allererste Erziehungspflicht, ist, dass wir selber fortschreitend heil sind in Bezug auf Annahme von Gott. So, jetzt einfach mal einen Schritt weitergehen, ein paar Bibelstellen anschauen. Im Epheserbrief, Kapitel 6 zum Beispiel. Da steht, ich möchte den Vers 1 bis 4 lesen und da ist zwischendrin der Vers, um den mir es geht. Epheser 6 ab Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und mit diesem Vers möchte ich mal noch ein Stück weiter umgehen. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich bin ganz gewiss, dass wir uns als gesamte Gemeinde in diesem Punkt einig sind, dass wir unsere Kinder nicht zu Rebellion provozieren wollen. Und ich glaube, viel Motivation und viel Gedanken in Erziehung, besonders von unseren Teenies, drehen sich darum, wie kann ich verhindern, dass das Kind den Glauben als Provokation wahrnimmt und dann letzten Endes dagegen rebelliert. Ich glaube, darüber haben wir uns an mancher Stelle viel Gedanken gemacht. Und ganz besonders steht hier, ihr Väter, und das nicht umsonst. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, die Mütter machen sich um Erziehung von alleine schon so viel Gedanken. Deswegen muss es hier stehen, ihr Väter. Deswegen steht auch, ich will an anderer Stelle, dass die Männer heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Warum? Weil Paulus am Fluss eine Gruppe von Frauen getroffen hat, die beten. Frauen sind leichter dazu bewegt, einfach von ihrer Natur, von ihrer Schöpfung her, den Herrn zu suchen. Tendenziell. Nicht zwingend, aber tendenziell schon. Deswegen steht, ihr Männer, ich will, dass ihr heilige Hände aufhebt und betet, ohne Zorn und Zweifel. Und damit sind wir Männer gemeint. Und zwar nicht virtuell in Gedanken, sondern das tatsächlich zu tun. Und dann steht noch, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ganz einfach, weil Gott das so gesagt hat, dass wir als Väter eine besondere Verantwortung in dem Gesamten haben, die von Gott so gegeben worden ist. Und deswegen wirkt sich das, was wir als Väter tun in Bezug auf Gebet und in Bezug auf Erziehung, sehr stark aus. Und lasst uns doch mal, wir sind doch manchmal als Männer so, entweder ich mache das richtig oder ich lasse es gleich ganz sein. Wir sind doch manchmal ein bisschen so, wenn ich das nicht richtig vollkommen hinkriege, dann kann ich es gleich sein lassen. Kennt das jemand von uns, liebe Männer? Gar nicht, das ist vollkommen unbekannt. Und das ist erstmal eine grundsätzlich gute Eigenschaft, dass wir nicht 1000 Sachen anfangen und 10.000 Sachen halb fertig rumstehen. Ne? Es hat was Gutes, es ist was Gutes dabei, dass wir, was wir anfangen wollen, auch fertig machen wollen und ein bisschen überlegen, kriegt man das auch hin, lohnt sich das anzufangen, Kosten überschlagen, ja, los geht's, machen wir. oder wir lassen es. Es kann uns aber auch zur Falle werden, wenn wir an unseren Arbeitsalltag denken, wenn wir an unser Zeitbudget denken und dann sagen, jetzt muss ich aber auch noch meine Kinder erziehen, meine Frau hat dafür einen ganzen Tag Zeit. Manchmal ist das so, manchmal auch nicht. Und jetzt muss ich das also auch noch machen. Und da gibt es ja so viele Anforderungen in Gottes Wort. Das ist aussichtslos. Das kann nicht sein lassen. Müssen wir durchbrechen. Wir müssen das ganze Thema, wenn ich es nicht vollständig machen kann, lasse ich es ganz. Treff heute eine Entscheidung, wenn du es bei dir merkst. Das ändere ich. Damit mache ich Schluss. Ich erinnere mich an Zeiten, da war ich einfach von der Firma aus relativ viel unterwegs und dann war meine Frau zu Hause. Unsere Kinder waren damals im Alter zwischen 1 und 8, glaube ich so. Also richtig die heiße Phase. Und meine Frau allein zu Hause mit den Kindern. Und ich konnte nicht so viel tun, wie ich gerne wollte in dieser Zeit. Zum Beispiel von Frankfurt aus oder von Köln aus oder so. Aber ich habe wenigstens versucht, das, was ich tun kann, zu tun. Abends mal telefoniert, wie lief's denn, was worden. Und wenn dann ein paar Sachen zu klären waren, habe ich mir am Wochenende Zeit genommen und habe mit meinen Kindern über das geredet, was meine Frau mir von der Woche aus erzählt habe. Ich hätte gerne viel mehr tun wollen, viel näher dran sein wollen. Ging aber nicht. Aber ich kann einfach mal so weitergeben, Gott gibt Gnade zu dem, wo wir das tun, was wir können. Weil, dass uns das alles gelingt, ist ein Werk von Gottes Gnade. Aber die Gnade Gottes regnet nicht einfach so vom Himmel. Die braucht ein Gefäß. Und das Gefäß ist das, dass wir alles geben und alles tun, was wir können. Darauf antwortet Gott mit Gnade. Also, wir lesen, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also, wir Väter sind da an erster Front. Wir sind die Ersten, obwohl wir gefühlt und von Natur aus eher die sind, meistens die sind, die sich ein bisschen raushalten wollen. Und diesen ganzen Kleinkrieg, ja, der hat mir aber das Spielzeug weggenommen. Nein, das war aber du hast aber angefangen, uns gerne vielleicht ein bisschen rausmogeln. Das kann schon unsere Frau dann regeln. Wir Väter sind genau dort gefragt, unsere Kinder zu lehren über Vergeben, über Streit, über Abgeben, über Teilen. Da brauchen wir keine Bibelschule besucht zu haben. Dort sind wir gefragt. Und auch wenn das vielleicht nicht gleich so aussieht, es hat definitiv eine Wirkung. Und für unsere Frauen ist das die Unterstützung, die sie definitiv brauchen, um im Alltag, wenn wir abwesend sind, das durchhalten zu können. Wenn sie wissen, wenn mein Mann nach Hause kommt, dann ist er an meiner Seite und hört sich das ganze Geplärre mal an. So. Also wir lesen auch im 1. Petrus 5, dass die ganze Sache, worin wir etwas lehren wollen, sollen wir Vorbild sein. Wir haben also, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Mal sehen, ob wir uns die Zeit nehmen, da noch ein paar verschiedene Sachen anzugucken, wie das passieren kann, auf welche Weise wir zum Zorn reizen können, auch als Eltern allgemein. Und ich bin mir sicher, darin sind wir einig. Wir wollen und werden unsere Kinder nicht zum Zorn provozieren. Wir sind uns einig, dass wir Dinge nicht tun, die das Kind extra zur Rebellion anstacheln. Und ich glaube, dass es unter uns daher das Denken gibt, wenn ich von meinem Kind fordere, dass es Jesus nachfolgt und dass es Dinge lässt, die Sünde sind und dass es Dinge tut, die Gott gefallen, dann wird es eines Tages rebellieren. Wenn ich das von meinem Kind wie einfordere, dann wird es rebellieren, wird den Glauben über Bord schmeißen. Ich glaube, dass das im Geist, in unserer geistlichen Landschaft ein Merksatz ist, den es gibt, der uns in unserem Inneren prägt. Dann werden wir noch ein bisschen darauf eingehen, was dazu geführt haben könnte. Und im Wort lesen wir erstaunlicherweise, sondern, lasst sie mit dem Glauben in Ruhe, geht ihnen damit nicht auf den Geist, fordert nichts, was Jesus Nachfolgen anbetrifft und lasst sie selber herausfinden, was sie eines Tages glauben wollen, damit es am Ende ihre eigene Entscheidung ist und sie dann auch mit voller Kraft dazu stehen. Das ist die Antwort des Geistes, des Humanismus auf dieses Sondern. Und ich denke nicht, dass wir komplett davon frei sind. Und die Antwort aus dem Wort ist, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Diese Worte Zucht und Ermahnung sind ungebräuchlich geworden, weil der Geisteshumanismus massiv spricht, jeder muss für sich selber herausfinden, was für ihn gut ist. Und das Wort sagt, ihr findet für eure Kinder heraus, was für sie gut und richtig ist. Und zieht sie auch noch auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht heißt Verschiedenes. Wenn wir dran denken, im Natürlichen, wenn etwas gezüchtet wird, werden gewünschte Eigenschaften gefordert, gefördert und unerwünschte Eigenschaften eliminiert. So züchtet man Pflanzen oder Tiere. Es heißt aber auch im Wort Anleitung, Anweisung, lehren, begleiten, mitnehmen, lernen, anlernen, all das. Das griechische Wort dafür ist paideo. Und wir finden das noch in unserem heutigen Wort oder gebräuchlichen Wort Pädagoge wieder. Was aber letzten Endes sagt, es ist die Person, die dafür sorgt, dass das Kind das macht, was in der Familie als Maßstab aufgerichtet ist. Und Zucht heißt auch, wenn das Kind das nicht tut, die damit verbundene Strafe auszuüben. Das beides, also praktisch die Anleitung zum Richtigen und die Strafe für das Falsche. Darin kann man das Wort Zucht zusammenfassen. Und in unseren Ohren hat es auch so ein bisschen das Thema Zuchthaus. Und das ist, Zuchthaus steht für ungerecht bestraft werden, definitiv. Oft, das hat mit der Zucht aus dem Wort Gottes nichts zu tun. Die Zucht heißt Anleitung zum Richtigen und Strafe für das Falsche. Beides zusammen ist Zucht. Das schreibe ich mal so an. Ich will trotzdem kein anderes Wort dafür erfinden, weil diese ursprüngliche Bedeutung bräuchte man eine gewisse Liste von Worten. Deswegen fasse ich das doch mal zusammen. Zucht. Anleitung zum Richtigen. Und Strafe für das Falsche. So. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung nach eurem, wie es euch gerade einfällt, wie ihr gerade die Stimmung habt. Nee, nach einem Maßstab, der aus dem Wort Gottes kommt. Und der basiert auf Annahme und Liebe und der zieht Grenzen dort, wo es das Wort Gottes zieht. So. Also, es steht sich zum Zorn reizen gegenüber der Zucht und Ermahnung nach Gottes Plan. Das ist das Gegenteilpaar. Und nicht zum Zorn reizen oder das Kind selber herausfinden lassen, was richtig ist. Im Sprüche 22, Vers 6 lesen wir, erziehe du den Knaben seinem Weg gemäß, so wird er nicht davon weichen, auch wenn er älter ist. Wenn wir heute besonders den Schwerpunkt darauf legen, wie können wir dafür sorgen, was können wir dafür tun, dass unsere Teenies Jesus nachfolgen, dann fangen wir damit an, sobald das Kind uns zuhören kann. Zuallererst durch unser Vorbild, durch unser eigenes mit Jesus leben, durch unseren eigenen Prozess von Heilung, von Veränderung, von Gesundwerden. Und dann geben wir das weiter. Ich will einfach mal ein paar Beispiele nennen, jetzt nicht im Detail tiefer reingehen, wie es passieren kann, dass wir unser Kind zum Zorn reizen könnten. Da steht in Sprüche 15, Vers 4, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Verkehrtheit heißt, Worte und Taten stimmen nicht überein. Und das besonders im Glauben. Oder Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Aber nicht die Erziehung zum Glauben. Dort brauchen wir eine ganz starke Unterscheidung. Dass verletzende Worte reizen zum Zorn. Oder Verkehrtheit unseres Redens. Wir reden etwas und tun was anderes. Das nehmen Kinder in ihrem Geist vor und das finden sie als ungerecht und das reizt sie zum Zorn. Oder kann sie zum Zorn reizen. Oder wir reagieren mit verletzenden Worten, angezündet aus der Situation, es schaukelt sich auf. Oder wir rächen uns an unseren Kindern für irgendetwas, wo wir vielleicht selber mal was Schlimmes erfahren haben. Oder wir fangen an zu manipulieren, zum Beispiel, jetzt ist die Mutti aber traurig. Willst du wirklich, dass sie traurig ist? Dann versuchen wir das Kind auf diese Weise zu irgendeiner Reaktion zu bringen. Das ist Manipulation. Das ist am Ende Zauberei. Oder wir versuchen ihm die Liebe zu entziehen. Wir ziehen das Fundament weg und meinen damit etwas zu erreichen. Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen, bis du wieder in Ordnung bist. Ich meine, manchmal muss man ein Kind raus aus dem Zimmer schicken, um es runterzukriegen, um wieder mit ihm sprechen zu können. Das ist was anderes, als wenn wir unsere Liebe dem Kind vorenthalten. Oder wir bevorzugen oder vergleichen Kinder untereinander. Wer gründlich zerstören will, der bevorzugt ein Geschwisterkind vor dem anderen. Und manchmal haben wir auch in Gesprächen seelsorgerlich damit zu tun, dass Leute massiv gelitten haben, dass das in ihrer eigenen Familie passiert ist. Natürlich fällt uns das je nach Veranlagung vielleicht mal leichter oder schwerer. Lass uns da Gott um Hilfe bitten, er ist immer an unserer Seite. Wir dürfen uns in dieser Sache niemals gehen lassen. Eine ganz andere Sache auch, wir lassen das Kind ohne Grenzen laufen. Wir haben mit Leuten gesprochen, die haben die Erfahrung gemacht, ich durfte immer alles und die leben in schwerster Depression, haben Selbstmordgedanken, weil sie nie eine Grenze erfahren haben, als sie kleine Kinder waren. Ich denke, oft hat es an beiden gemangelt, sowohl an liebevoller Zuwendung als auch an Strenge. Beides ist schädlich, reizt zum Zorn, reizt dazu aufzubegehren. Natürlich körperliche oder mentale oder verbale Gewalt, prügeln, verkloppen, anschreien, quälen, verfluchen, das Kind Dinge sehen lassen, für welche es nicht bestimmt ist, das reizt Kinder zum Zorn. Damit meine ich nicht, eine ganz überlegte Handlung, ein Kind auch mit dem Schlag zu bestrafen, wenn es richtig ist. Gibt es ein eigenes Kapitel dafür, machen wir heute nicht, ist heute nicht dran. Haben wir heute nicht die Zeit dafür. Müssen wir sehr gut unterscheiden, erziehe ich oder habe ich einen Zornausbruch. Zornausbrüche reizen zum Zorn. Oder Selbstverwirklichung. Ich versuche, meine eigenen unerfüllten Wünsche auf das Kind zu projizieren. Ich will, dass mein Kind so wird, wie ich gerne geworden wäre, was mir aber verwehrt worden ist in meinem Leben. Und das habe ich bis heute nicht verziehen, dass ich das nicht werden konnte, das, was ich hätte gerne werden wollen. Aber wenigstens soll mein Kind so werden. Hier steht, Zucht und Ermahnung des Herrn. Oder erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Wir brauchen eine Vorstellung, was will Gott mit meinem Kind? Und das fördern wir. Und der Heilige Geist bewegt das ja. Wir sehen es in unseren Kindern, was der Heilige Geist bewegen will. Also lasst uns sehr davon Abstand halten, in unseren Kindern, dass wir dort was in ihnen hervorbringen wollen, was wir selber gerne geworden wären. Ein ganz wichtiger Grundsatz bei dem Thema Erziehung zu Disziplin und Gehorsam, das würde ich mal so hier ranschreiben, Anleitung zum Richtigen und Strafe für das Falsche bringt hervor Disziplin und Gehorsam. So. Und da gibt es eine Geheimformel dafür, die im gesamten Erziehungsgrundsatz eine absolute Grundlage ist. Es ist viel kompliziert und vieles ist detailreich und bei vielen muss man nach Antworten suchen. Aber es gibt eine Grundgeheimformel in Gottes Wort zum Thema Erziehung. Und die steht in Matthäus 5, Vers 37 und Jakobus 5, Vers 12. Und ist sehr einfach. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein. Sowohl, wenn wir Versprechen von etwas Positivem geben, dass wir nicht, dass uns dreimal anders überlegen und das Kind lernt, mein Vater erzählt mir, verspricht mir das Blaue vom Himmel, kannst du dich sowieso nicht drauf verlassen. Genauso wenig, wenn es darum geht, dass wir sagen, wenn du das machst, gibt es die Strafe und dann hinterher sagen wir, naja, ich habe dem Kind gesagt, darfst du an dem Ausflug nicht teilnehmen, ist ja Mist, jetzt machen wir den Ausflug. Also lasst uns gut überlegen, wozu wir Nein sagen und dann bleiben wir dabei und lasst uns gut überlegen, wozu wir Ja sagen und dann bleiben wir dabei, das gibt Sicherheit. Und viel, viel Erziehungsprobleme kommen eigentlich daher, dass unser Ja zu vielleicht und zu Nein wird. Oder unser Nein zu vielleicht und zu Ja wird. Wir stehen zu unseren Versprechen. Unsere Versprechen müssen wir halten, um alles um der Welt willen. Wie gesagt, ich rede von Dingen, wo ich davon Teile verwirkt die Taufe in unserer Familie und Teile auch nicht. Aber lass uns das als Ziel, als Ideal, als das, wo wir hinwollen, immer als Ausrichtung bleiben. Ne? Von Matthias habe ich gelernt, wenn man über ein großes Gewässer fährt, gibt es so Richtfeuer am Ufer manchmal. Und die machen in verschiedene Richtungen verschiedene Farben. Und je nachdem, welche Farbe ich sehe, weiß ich, aus welcher Richtung ich auf das Ding zufahre. Ist das richtig so? Und lasst uns das Wort Gottes als das Leuchtfeuer sehen. Und je nachdem, auf welcher Seite wir vom Kurs stehen, müssen wir mehr in diese Richtung betonen oder mehr in jene Richtung. Aber das Ziel ist das Gleiche. Lasst uns das Wort Gottes als Leuchtturm nehmen, auf den wir zusteuern in Bezug auf unsere Erziehung. Niemals darf unsere Laune zum Beispiel der Maßstab sein für unsere Erziehungsmaßnahmen, sondern aus Gottes Wort abgeleitete Prinzipien. Und kleinen Kindern die Wahl zu lassen, ob sie gehorchen oder nicht, ist Unrecht am Kind. Und einfach mal so noch ein Satz, der mir wichtig ist, auch in der Sache. Lasst uns darauf konzentriert sein, dass wir die wesentlichen Kämpfe kämpfen in unserem Leben. Und das sind die Kämpfe um den Charakter unseres Kindes. Lasst uns nicht versuchen, eine Dressur zu machen, dass unsere Kinder ein Verhalten an den Tag legen, was am Ende unseren Egoismus befriedigt, dass wir selber gut dastehen. Lasst uns da wachsam sein, dass wir nicht Dinge von unserem Kind fordern, die wir deswegen machen, dass wir selber gut dastehen. Sondern was will Gott? Was ist gut? Also wir erziehen mit Zucht und Ermahnung des Herrn und mit Anleitung zum Richtigen, mit diesen ganzen Sachen. Und kämpfen dabei die wesentlichen Kämpfe. Und letzten Endes ist das ein Grundprinzip in Gottes Wort ist Gehorsam. Und ein Grundprinzip des Abfalls vom Glauben ist Ungehorsam. Wir lesen das in Matthäus 24, Vers 12. Und weil Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der meisten erkalten. Das Gegenteil von Gesetzlosigkeit ist nicht Gesetzlichkeit, sondern Gehorsam. Jesus hat seinem Vater in allem gehorcht. Er war vollkommen gehorsam und er war definitiv nicht gesetzlich. Gesetzlichkeit und Gehorsam sind zwei verschiedene Dinge. Aber Ungehorsam ist ein Merkmal der schlimmen Tage. Wir lesen im 2. Timotheus 3, Vers 2, das möchte ich mal ein bisschen im Zusammenhang lesen, davor und danach, 2. Brief des Paulus an Timotheus. Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Eine Zusammenfassung der Zeit, bevor das große Gericht Gottes kommt. Und ein zentrales Merkmal ist, den Eltern ungehorsam. In unserer Kultur gehört es fast schon zum guten Ton, den Eltern nicht gehorsam zu sein. Es gehört zum Geist unserer Zeit in unserem deutschen Land, den Eltern nicht zu gehorchen. Und es wird als eine Tugend angesehen, wenn Teenies alles über Bord hauen, was die Eltern als Werte vertreten haben. Und das ist ein zentrales Merkmal der letzten Tage. Es ist ein apokalyptisches Symptom. Es werden schwere Zeiten kommen. Und dazu gehört, dass die Menschen den Eltern ungehorsam sind. Und Gott misst Gehorsam einen extrem hohen Stellenwert bei und wir segnen unsere Kinder, wenn wir sie anleiten, zu gehorchen. Noch ein paar wenige Bibelstellen zum Thema Zucht oder Ermahnung oder Zucht in Form von Anleitung zum Richtigen und Strafe für das Falsche. Offenbarung 3, Vers 9, da sagt Jesus, Offenbarung 3, Vers 19, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Das ist das letzte Mal, wo das Wort Liebe als Wort in der Bibel erwähnt wird. Lasst uns wirklich eine ganz, ganz freundschaftliche Einstellung zu dem Wort Züchtigung kultivieren, weil es bedeutet Anleitung zum Richtigen und Strafe für das Falsche. Und Jesus tut es. Ich überführe und leite zum Richtigen an und strafe für das Falsche alle, die ich liebe. Oder Hebräer 12, Vers 4 bis 11. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Oder ist eigentlich letzten Endes ein Zitat aus Sprüche 3, Vers 12. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Also Züchtigung, Disziplinierung oder Gehorsamserziehung ist ein Teil der göttlichen Liebe. Wir lesen es Sprüche 13, Vers 24, wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten oder wörtlich sucht ihn mit Züchtigung. Rute, habe ich nachgeschlagen, steht für Stamm, wie ein Stamm, an dem etwas ausgerichtet wird. Es bedeutet auch den Stock, mit dem geschlagen wird. Es bedeutet wie ein Zepter, ein Merkmal von Autorität. Und, ganz interessant, das Wort dein Stecken und dein Stab trösten mich, ist das gleiche Wort, was für Stecken verwendet wird, das Wort, was für Rute im Sprüchetext verwendet wird. Also es ist auch ein Teil des Trostes. Unser humanistischer Geist sagt, eine Einschränkung schadet dem Menschen. Und das Wort Gottes sagt, die Erziehung, auch durch Züchtigung, segnet den Menschen. Und nur noch zwei Sprüche dazu, dass wir sehen, dass es in Gottes Wort ein ganz starkes Fundament für Erziehung gibt. Rute und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Sprüche 29, Vers 17. Züchtige deinen Sohn, so wird er dich erquicken und dir Freude machen. Und wir müssen da erst ganz unterscheiden. Aus dem Fleisch heraus geschieht Züchtigen immer dann, wenn wir selber uns zum Zorn provoziert fühlen. Aus dem Fleisch heraus. Und das zerstört. Deswegen lehnen wir das zu Recht ab. Was wir dabei aber machen, tendenziell ist, das ganze Thema Strafe und Züchtigung nur mit einer Affekthandlung im Zorn gleichzusetzen. Und das ist uns von Gottes Wort verboten. Was wir damit über Bord geschmissen haben, ist das gesunde Strafen und das gesunde, richtige Erziehung und Gehorsam einfordern. Und das ist ein großer Segen laut Gottes Wort, wenn wir das so tun. Jesus steht im Lukas 2, Vers 51, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen, seinen Eltern, untertan. Und seine Mutter bewahrte alle seine Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Es gibt den Zusammenhang zwischen Untertansein und Zunehmen an Weisheit. Wenn wir unseren Kindern einen Gefallen tun wollen, wenn wir wollen, dass sie weise sind, dann erziehen wir sie so, dass sie gehorsam sind. Oder 1. Petrus 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden der Welt an. Als Kinder des Gehorsams. Unsere wichtigste Aufgabe in der Erziehung von unseren kleinen Kindern ist, dass wir ihnen gehorsam lernen. Das Kind kommt rein, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das haben wir auch so gemacht als Kinder. Schmeißt seinen Ranzen in der Ecke, kracht die Jacke in den Flur. Die Schuhe fallen irgendwie auch noch von den Füßen und geht irgendwie in sein Zimmer. Ist fertig von der Schule und gut. Und es ist jetzt nur ein kleines Beispiel, es ist noch nicht die Welt, da prescht die Welt nicht zusammen, wenn das Kind so macht. Aber wenn wir dann lernen, so geh bitte zurück, häng deine Jacke an den Haken, stell deine Schuhe unten drunter und dann nimmst du deine Schultasche und nimmst sie mit in dein Zimmer. Nee, mach ich nicht. Passiert manchmal. Was machst du dann? Sagt er, oh, weißt du was, hatte auch einen schweren Tag gehabt. Und wenn ich zuerst kommen würde, ich würde es auch so machen. Ach komm, träume ich nachher weg. Komm her und iss was. Oder sagst du, gibt gleich Essen, kannst du machen, wenn die Schuhe da drunter stehen, wenn die Jacke am Haken hängt und deine Schultasche in deinem Zimmer steht. Das ist an sich eine Kleinigkeit, weil ich komme nicht um, wenn ich das Zeug nachräume. Wird das für das Kind nur zu einer Gewohnheit, ist nur ein Beispiel, dass es mit diesen Dingen nicht lernt, gehorsam zu sein, hat es später total Schwierigkeiten, sich gegen Begierden der Welt zu distanzieren, weil es nicht Gehorsam gelernt hat. Und als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden dieser Welt an. Daher bekommt das Jacke an den Haken eine Ewigkeitsbedeutung. Das sage ich aber nicht als irgendwie, dass jetzt am Jacke an den Haken hängt, die Ewigkeit hängt, ne? Versteht mich bitte richtig. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er, wenn ich Dinge falsch sage, die richtig übersetzt. Aber ich möchte es als Ermutigung geben, diese kleinen, nervigen Dinge im Alltag, wenn wir dort stark sind, hat es einen Lohn für die Ewigkeit, und zwar für das Kind zuallererst und natürlich auch für uns. Und wenn wir das hier uns so angucken, Mangel in einem oder beiden dieser Gebiete sind Formen von Vernachlässigung. Wir können Kinder vernachlässigen, indem wir es an Annahme, Bestätigung, Interesse, Ermutigung und ich bin für dich und du machst das super. Wenn wir es daran fehlen lassen, ist das schwere Vernachlässigung. Wenn wir es an Strafe für falsches Verhalten fehlen lassen, ist es auch eine Form von Vernachlässigung. Lass uns in beiden Gebieten biblisch stark sein. Also unsere Liebe muss sich auch in Form von Disziplinierung zeigen. Und unsere Disziplinierung muss aus einer Haltung von Zuneigung heraus geschehen. Es gibt noch richtig viel zu dem Thema, auch in Details. Zum Beispiel, wenn ein Kind auffällig oft aufbegehrt, dann versuch mal herauszufinden, wo habe ich Mangel walten lassen in diesen beiden Bereichen, entweder in Bezug auf Konsequenz und Strafe oder in Bezug auf Annahme und Förderung. Oder hat es was erlebt, was schwierig ist? Gibt es Beziehungsprobleme in der Klasse, Kinder untereinander? Haben wir genug Zeit gehabt? Ist der sogenannte Liebestank gefüllt mit Annahme, mit Sicherheit, mit Geborgenheit? All das ist wichtig in dieser Frage. So. Ja, Psalm 89, Vers 32 bis 34 steht, wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist die Anleitung, was wir mit welcher Motivation tun sollen. Wir werden konsequent und müssen konsequent Ungehorsam letzten Endes unterbinden. Wir bringen unsere Kinder dazu, zu gehorchen dem, was wir sagen und was wir wollen, auch in Bezug auf Glauben. Aber die Basis ist immer Liebe und Annahme, sonst bringt es Zerstörung hervor. Wenn wir glauben, Liebe und Annahme schließt das, was wir als Zucht zusammenfassen, aus, dann vernachlässigen wir unsere Kinder auch. Ein paar Sachen zum Thema Erziehung zum Glauben. Dass unsere Kinder Jesus nachfolgen, ist ein Werk, was der Heilige Geist in dem Herzen unserer Kinder tut und ist damit auch ein Werk von Gottes Gnade. Gott gibt aber Gnade nach seinen Prinzipien. Er hat uns die Verantwortung gegeben, dass wir dafür sorgen, dass seine Gnade wirksam werden kann. Dass seine Gnade an dem Herzen unserer Kinder wirkt, haben wir zu verantworten als Eltern. Wir sind letzten Endes nicht die, die den Glauben erzeugen. Das macht der Heilige Geist. Und das Kind muss irgendwann eine ganz selbstständige Entscheidung treffen. Ich will Jesus nachfolgen. Sonst ist es kein Kind Gottes. Und das geschieht zwischen dem Kind und zwischen dem Kind und Gott. Wir wiederum haben die Verantwortung von Gott, dass das Kind diese Entscheidung trifft. Und darin besteht eine Spannung. Man könnte sagen, entweder es macht Gott, also mache ich das nicht. Stimmt 100%. Oder ich habe dafür zu sorgen, dass mein Kind Jesus nachfolgt. Ja, stimmt 100%. Und ich wäre auch von Gott dafür verantwortlich gemacht. Und trotzdem ist es ein Werk von Gnade. Und da es Gott ist, ist es für unseren Kopf ein Widerspruch, wie viele göttliche Dinge, aber in Gott ist das eine Einheit. Das Werk seiner Gnade und die Verantwortung, die wir von ihm dafür bekommen haben. 1. Mose 18, Vers 19, möchte ich ein paar Sachen vorlesen, lese schon ab Vers 17. Gott spricht mit sich. Der Herr aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden. Und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Also Gott unterhält sich mit sich selber und sagt: Ich werde Abraham einweihen in meine Pläne, denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle. Und zwar was? Dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse alles, was er über ihn geredet hat. Gott hat verheißen, dass er Abraham zu einem großen Volk macht, zu einer Nation, die für Gott ist und an der Gott seine Beziehung mit den Menschen demonstrieren will. Was war die Aufgabe des Abraham? Er sollte das seinen Söhnen und seinem ganzen Haus nach ihm befehlen. Und das klingt uns schon komisch. Wie kann man denn befehlen, dass jemand glaubt? Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Gerecht zu üben und so weiter. Gott steht zu seinem Wort. Und das ist letzten Endes, deswegen kann er den Anspruch stellen, dass wir glauben, wie, sprich sinnbildlich gesagt, befehlen. Das heißt, wir glauben daran, dass es geschieht, dass unsere Kinder glauben. Wir tun das dafür Nötige und wir lehren sie zu gehorchen in allen Dingen. Und Gott steht zu seinem Wort und er ist treu. Deswegen kann er das von uns verlangen. So, wollen wir mal gucken, ob das geklappt hat? 1. Mose 32, Vers 10. Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, das ist praktisch sein Enkel, spricht: Herr, der du zu mir geredet hast, kehre zurück in dein Land und zu deiner Verwandtschaft und ich will dir Gutes tun. Ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Nicht, dass der Jakob alles richtig gemacht hatte, aber er spricht: Und Jakob sprach, Enkel von Abraham: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir geredet hast und so weiter. Also irgendwie hat es geklappt, dass Abraham diesen Glauben an Gott, seinem Sohn Isaak und dieser wieder an seinen Sohn Jakob weitergegeben hat. Wir sehen ein anderes Beispiel, 1. Mose Kapitel 19, Vers 12 bis 14 zunächst. Geht es um Lot. Und die Männer sagten zu Lot: Hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort. Denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte: Macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Vers 22. Der Engel spricht: Schnell, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nannte man die Stadt Zoar. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Aber seine Frau sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Vers 29. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Wir sehen, dass der Lot es komplett versäumt hatte, den Glauben an Gott, den er bei Abraham gesehen hatte, an seine Familie weiterzugeben. Wisst ihr, und wenn wir wollen, dass unsere Kinder aus dem Gericht, was Gott üben wird, aus seinem gerechten Gericht, gerettet werden, dann erziehen wir sie im Glauben an den lebendigen Gott von Kleinstkind an. Und nehmen uns Abraham zum Vorbild und nicht Lot. 1. Samuel, Kapitel 2. Vers 17. Der Prophet Eli hatte Söhne und über die steht: Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Die Männer, das sind die Söhne des Priesters Eli, um die es hier geht. Dann ab Vers 22. Und Eli war sehr alt geworden und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Und er sprach zu ihnen: Warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Taten vor dem ganzen Volk, nicht doch meine Söhne. Denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. Und Vers 29. Kommt ein Mann Gottes zu Eli und sagt zu ihm, ab Vers 27, so spricht der Herr, habe ich mich nicht dem Haus deines Vaters deutlich offenbart und ich habe ihn aus allen Stämmen Israels mir zum Priester erwählt, auf meinem Altar zu opfern, um Räucherwerk als Rauch aufsteigen zu lassen und um das Ephod vor mir zu tragen. Und ich gab dem Haus deines Vaters alle Feueropfer der Söhne Israel. Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und mein Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes? An dieser Stelle wird deutlich, dass dem Eli sein Ansehen wichtiger war als die Ordnung Gottes. Er hat gesagt, was ihr macht, ist nicht gut. Es gibt ein schlechtes Gerücht, wir kommen hier in einen schlechten Ruf. Als wenn es um seinen Ruf gegangen wäre, es ging um das Heiligtum des Herrn. Was ich am Anfang schon mal gesagt habe, lasst unsere Erziehung nicht darauf abstellen, dass wir einen guten Ruf voreinander haben. Es geht um den Herrn und dass er in seiner Gemeinde wohnen kann. Und Vers 1. Samuel 3, Vers 13. Im Zuge dessen, dass Samuel als Prophet zu Eli kommt und spricht, ein Abschnitt daraus. Gott spricht zu Eli durch Samuel: Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen. Denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Er hat gesagt, es ist nicht gut und hat es trotzdem machen lassen. Interessanterweise, das Alter der Söhne, wo Eli dafür verantwortlich gemacht wird, was sie tun, ist auf jeden Fall dienstfähiges Alter gewesen. Das waren keine Kleinkinder. Also die Verantwortung für das, was unsere Kinder tun, ist auch über die Kleinkindphase bis ins Teenie- und Erwachsenenalter hinaus bei den zentralen Dingen des Glaubens, bei den Eltern, laut dem Wort Gottes. So, dann haben wir Psalm 34, Vers 12. Da steht: Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Und wir lehren die Furcht Gottes zuallererst, dass wir selber in Ehrfurcht vor Gott leben. Wir sollen kennen und leben, was wir lehren wollen. In der Bibel ist Lehren immer mit Vorbild verbunden. Und dadurch bestimmen wir, was unsere Kinder glauben. Weil wir die Aufgabe haben, zu bestimmen, wie unsere Kinder leben, haben wir eine hohe Verantwortung, dass wir in dem Vorbild sind, was wir im Leben unserer Kinder sehen wollen und letzten Endes auch laut Gottes Wort sehen müssen. Also wir sind niemals raus, als Eltern in dem Vorbild zu sein, was wir letzten Endes von unseren Kindern sehen wollen. Jesus sagt, lernt von mir. Paulus sagt, seid meine Nachahmer. Wir lesen das Prinzip Vorbild in der Nachfolge durchs gesamte Wort Gottes. Und daraus ergibt sich für uns zwingend, dass wir auf dem Weg von Heilung und von Heiligung immer dranbleiben. Wenn wir in unserem Glauben müde werden, wenn wir dem Wort Gottes übergleichgültig sind, wie wollen wir von unserem Kind fordern, dass es die Bibel cool und interessant findet? Wie soll das gehen? Also es ist letzten Endes, wenn wir auf unsere Kinder schauen, gucken wir immer zuerst auf uns. Und der Heilige Geist fragt immer zuerst uns. Und es ist eine ganz starke Kraft darin, wenn wir im Glauben brennen. Oder wie wir beim Abraham gelesen haben, die Aufforderung, dass er befiehlt, bringt die hohe Verantwortung mit sich, dass die Ausführung des Befehls gute Frucht bringt. Lasst uns sorgsam da sein, was wir befehlen wollen, denn es soll gute Frucht hervorbringen. Also, geht die Erziehung dann allein durch gutes Vorbild nach dem Motto, die Kinder machen sowieso alles nach, gibt es ja so Sprüche, Erziehung ist nützlos, die Kinder machen dir sowieso alles nach. Geht es allein dadurch? Nein, geht es nicht. Aber geht Erziehung allein durch Befehlen von dem exakt Richtigen ohne unser Vorbild? Geht auch überhaupt nicht. Es braucht beides. Es braucht unser Lernen, unser Disziplinieren, unser zum Gehorsam erziehen und unser Lieben, unser Fördern, unser ich finde das so super, was du machst. Und es ist so klasse, was Kinder alles machen können, auf was die für Ideen kommen. Es ist genial. Und es braucht beides zusammen. Durch Vorbild und durch Worte und durch Lehren. Wir lesen aus Gottes Wort, dass wir das im Alltag tun. Wir lesen in Gottes Wort, dass unser Alltag durchdrungen ist von Leben mit Gott und deswegen auch davon zu reden. Die toll genialen Gelegenheiten sind, wenn wir reisen, bei den kleinen Kindern über die Schöpfung Gottes zu reden. Es ist total interessant, mal den Teenies zuzuhören, was die so hören in der Schule, was normal ist. Also ich muss sagen, so je älter die Kinder wurden, desto breiter wurde unser Horizont von dem, was wir so kennen vom Leben. Das ist ganz wunderbar. Im 5. Mose 6, Vers 4 steht, dass wir mit unseren Kindern über die Nachfolge reden, wenn wir im Haus sind, wenn wir rausgehen, wenn wir auf dem Weg sind, also schlicht im Leben. Zum Beispiel kann das praktisch gehen, wir lesen aus der Bibel vor und das ist für Kinder interessant. Wir beten, wenn sie krank sind, wir reden über Glaubensgeschichten oder lesen Bücher vor, Glaubensgeschichten von Leuten, die wirkt oder Lebensgeschichten von Leuten, die im Glauben stark waren. Wir segnen unsere Kinder, wir widerstehen mit ihnen den Feind, wenn irgendwelche dämonischen Drücker ankommen. Wenn unser Kind gesündigt hat, helfen wir dem Kind, Buße zu tun. Das ist ein ganz zentrales Ding. Ein Kind weiß, dass es gesündigt hat, weil es ein zartes Gewissen hat. Und wenn wir dann sagen, ach, ist nicht so schlimm, haben wir was ganz Wichtiges versäumt und sagen, ja, das war schlimm vor Gott. Aber komm, wir bitten um Vergebung. Du sagst das, bekennst das dem Herrn Jesus. Oder wir erfinden biblische Geschichten, erfinden eigene Geschichten mit biblischen Werten. Schön. Und wir erklären, wie das Kind von neuem geboren wird. Der Heilige Geist schafft Situationen, wo das vorbereitet ist. Eine Situation ist richtig, wenn das Kind richtig was verkehrt gemacht hat, kann man erklären, du pass auf, das kommt aus deinem Herzen. Aber willst du vielleicht ein verändertes Herz haben? Willst du dein Herz Jesus geben? Das ist eine gute Gelegenheit, zur Bekehrung anzuleiten und zum Empfang mit dem Heiligen Geist. Wir reden über alles. Wir reden mit heranwachsenden Kindern, wie Kinder entstehen. Lass uns das mit unseren Vorschulkindern tun. Da gibt es Bücher, wo diese beiden Puzzleteile erklärt sind, wo das einfach rein und sauber erklärt ist. Lasst uns eher sein, als unsere Kinder den Dreck hören. Lasst uns unsere Kinder eine gesunde Aufklärung lehren, die frei ist von sexueller Unmoral. Altersentsprechend, altersangepasst. Lasst uns überreden, wie gehe ich mit Freunden um? Wie ist das, wenn mir was weggenommen wird? Wie ist es mit Vergeben? Über alles reden wir nach dem Wort Gottes als Eltern. Und vielleicht denken wir manchmal, das ist ja viel zu einfach. Aber wenn wir die einfachen Dinge tun, gibt Gott seine wunderbare Gnade. Gibt Gelingen. Später, wenn unsere Kinder heranwachsen, reden wir wieder auch über Sex, über Partnerschaft. Wir reden über den biblischen Maßstab zu Hause. Wir reden, wie Gott will, dass Mann und Frau sich begegnen. Wie man einen Ehepartner kennenlernt. Was dazugehört, was nicht dazugehört. Wir hören uns an, was unsere Kinder dazu denken und haben erstmal grundsätzlich Interesse daran. Wir gehen ein Stück in Richtung Teenie jetzt. Und ich glaube, das Allerwichtigste für unsere Teenies ist, wir haben Interesse an ihrem Leben, an ihren Gedanken. Wenn wir das haben, dann reden wir über das, was Gottes Wort dazu sagt und machen uns auf die Suche, wie können wir das umsetzen. Also über Partnerschaft muss man spätestens dann reden, wenn die ersten Liebesbriefe aus der Hosentasche purzeln. Und das ist unter Umständen im Grundschulalter der Fall. Ach Mensch, ich bin altmodisch. Die stehen im Handy. Okay, da ist auch noch ein Punkt. Lasst uns wirklich den Mut haben, dass wir über alles reden, was unsere Kinder kommunizieren. Lasst uns den Mut haben, dass wir herausfinden, mit wem unsere Kinder Beziehung haben. Es gibt eine Privatsphäre, die zu schützen ist, aber nicht bei einem 10-jährigen Kind. Ein zehnjähriges Kind hat keine Privatsphäre, in die die Eltern keinen Einblick haben. Das ist nicht biblisch. Also lasst uns den Mut haben, das ist mal nicht das 10 Jahre als Gesetz, also, ist mal eine, also bis dahin wenigstens, auf jeden Fall eigentlich länger, aber bis dahin müssen wir wenigstens, ich denke auch bis 12, 14, müssen wir wissen, was redet mein Kind, schreibt mein Kind, wann, mit wem. Es ist völlig normal, dass wir das als Eltern wissen, weil wir haben die Verantwortung, was daraus wird. So, okay. Also wir kennen die Quellen, aus denen unser Kind trinkt. Und wir haben die Verantwortung dafür. Wir haben ja, gibt viele Bücher über die Ernährung von Kleinkindern, dass die sich gesund ernähren und da gibt es dies und jenes und das beeinflusst das Denken gut und das beeinflusst das Denken schlecht. Da gibt es Bücherwände voll, wie Kinder sich gut ernähren, damit sie gesunde Persönlichkeiten werden. Wissen wir, aus welcher Quelle der Geist unseres Kindes genährt wird? Wissen wir, aus welcher Quelle die Seele unseres Kindes genährt wird? Dort müssen wir noch 10-mal sorgfältiger sein, als in Bezug auf das, was auf dem Brot geschmiert ist. Wir haben die Verantwortung und kein Kind würde, wir wären nicht vernünftig, wenn wir sagen, unser Kind soll Nahrung zu sich nehmen, wo wir wissenschaftlich erwiesen wissen, dass die giftig ist. Würden wir sagen, das lassen wir mal weg, das essen wir nicht. Wie leichtfertig sind wir dagegen mit dem, womit die Seele unserer Kinder genährt wird, was genauso ein Gift für die Seele unserer Kinder sein kann. Und ich kann und werde da jetzt keine Liste von Index erstellen. Wir brauchen und müssen den Heiligen Geist fragen, was ist für die Seele meines Kindes gut. Und wir, nicht das Kind, unterscheiden zwischen dem, was für das Kind gut ist und dem, was für das Kind nicht gut ist. Und das tun wir als Eltern und müssen es deswegen auch wissen. Und besonders bei unseren Teenies. Wir denken, wir schränken sie ein und hindern sie am Erwachsenenwerden, wenn wir dort mitreden. Aber das Wort sagt uns etwas anderes. Wir müssen da voll involviert sein und in manchen Bereichen nicht mit 18 aufhören. Für unsere Teenies ist Beziehung zu ihnen die Voraussetzung für Erziehung. Ich muss sagen, je älter unsere Kinder wurden und werden, desto schöner ist das. Und ich glaube, das ist die Erfahrung der meisten Eltern, deren Kinder Jesus nachfolgen, dass die Teenie-Zeit die noch schönere Zeit als die Kleinkindzeit ist, weil die denken selber, die haben eigene Ideen. Was denkst du, wie cool das ist, am Tisch über dies und jenes zu philosophieren? Bei uns beschwert sich manchmal die Verena, dass es dann zu viel um irgendwelche Konstruktionen geht. Es ist dann manchmal ein bisschen, aber versteht ihr, unsere Teenies haben ein reiches Leben. Und wenn sie in den Grenzen von Gott wachsen, innerhalb dieser Grenzen, sollen sie einen riesengroßen Freiraum haben. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass mein Kind zu der Zeit nach Hause kommt, die wir ausgemacht haben, und wenn es in der Zeit nichts tut, was Gott nicht gefällt, dann habe ich große Freiheit und muss nicht wissen, wo mein Kind ist. Wenn meine Beziehung so stark ist, dass ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, mein Kind kommt, wenn es, was weiß ich, 17 ist, ausgemacht um Mitternacht nach Hause. Und ich wach aus meinem ersten Schlummer nochmal aus, höre einen Schlüssel in der Tür, gucke auf die Uhr, es ist 5:45. Cool. Wenn ich dann noch aus der Beziehung heraus weiß, mein Kind macht dies und jenes, aber es wird nichts tun, was Sünde ist gegen das Wort Gottes, dann kann ich beruhigt schlafen gehen und weiß, mein Kind wird nichts tun, was böse ist. Es wird sich mit Freunden treffen, die werden quatschen, die werden dies und jenes tun, aber es wird nichts tun, was böse ist. Und das ist eigentlich das anstrebenswerte Verhältnis in der Teenie-Zeit. Ein Beispiel hat nicht immer geklappt. Dann kam mein Sohnemann mal, weiß nicht wann, heim. Irgendwann. Und da habe ich gesagt, du pass auf, das hat was mit dem Vertrauen zwischen mir und dir zu tun. Ich will, dass ich dir 100% vertrauen kann. Deswegen gehört es dazu, dass du zu der Zeit zu Hause bist, die wir ausgemacht haben. Da ging es mir nicht darum, dass es mir dann sehr leid tut, wenn der Sohn dann am nächsten Tag in der Schule fast einschläft. Das ist sein Problem. Versteht ihr? Ich habe mit ihm geredet, habe gesagt, hier geht es um unser Vertrauen. Es gab noch so ein paar andere Sachen, die da waren, über die wir gesprochen haben. Und wenn wir wissen, wenn wir unseren Teenies sagen, ich will, dass ich mich auf dich 100% verlassen kann, und es zerstört unser Verhältnis, wenn du gewisse Grenzen überschreitest. Das hilft. beiden, unseren heranwachsenden Kindern und den Eltern. Aber lasst uns nicht an dieser Stelle eine falsche Scheu haben und sagen, naja, wenn ich das jetzt fordere oder so, dann kommt es ja nie mehr heim. Lasst uns an dieser Stelle mal prüfen, worauf unser Fundament von Annahme ist. Darauf, dass wir von unserem Kind zu jeder Zeit Bestätigung bekommen, oder ist unsere Annahme von Jesus gesättigt? Unsere Konsequenz fällt unter Umständen deswegen manchmal hinten runter, weil wir Ablehnung befürchten, weil unser eigenes Annahmefundament wackelt. Wenn das stark ist, dann können wir auch Ablehnung, zeitweise Ablehnung von unserem Heranwachsenden ertragen. Also Erziehung ist mit 16 nicht zu Ende, aber das Bemutteln ist zu Ende. Das ist ein Unterschied zwischen Erziehung und Bemutteln. Ich denke, in unserem Sprachkontext verstehen wir das Wort Bemutteln. Wir brauchen im Teenie-Alter ganz starke Grenzen bei den wesentlichen Dingen. Das ist, mit wem hast du Gemeinschaft? Mit wem fängst du eine Partnerschaft an? Wann kommst du nach Hause und erzählst du frei, was du gemacht hast, während der Zeit, wo du nicht zu Hause warst? Wir brauchen ganz starke Grenzen in Bezug auf, was gucken unsere Kids an, gucken sie Pornografie an oder nicht. Wir brauchen ganz starke Grenzen in Bezug auf, betrinken sich unsere Kinder oder betrinken sie sich nicht. Wir brauchen starke Grenzen, teste ich Dinge, die zerstörerisch sind, teste ich Drogen, die zerstören, habe ich Gemeinschaft mit Freunden, deren Einfluss den Glauben raubt. An diesen Stellen brauchen wir ganz starke Grenzen und die geben wir als Eltern vor. Innerhalb dieser Grenzen ist ein riesenweites Feld, in dem unsere Kinder eigene Entscheidungen treffen müssen und auch lernen müssen, eigene Entscheidungen zu treffen. Ich zitiere einen meiner Söhne. Und bei der Frage, wir haben mal in Hildesheim so eine Art Seminar zu dem Thema vorbereitet, Iris und ich. Und ich dachte, frag mal meine Jungs, was die dazu sagen. Also, einer sagt, bei alltäglichen Entscheidungen sollten die Eltern nicht zu spät registrieren, dass das Kind selbstständig nachdenkt. Und nicht zu spät von Vorgeben auf Lenken umstellen. Und wir waren uns aber dann im Gespräch einig, das Gesamtgerüst muss 100% stehen und innerhalb von dem Gerüst muss eine große Freiheit sein. Also eine starke Verteidigung der unverhandelbaren Grundsätze und innerhalb derer wiederum eine große Freiheit. Nächste Zitat. Die Eltern sollen das Geben von Regeln damit verbinden, dass man auf der Seite des Teenies ist. Und der Wunsch, erwachsen zu werden, sollte mit übertragener Verantwortung verbunden werden. Und, wo wir uns auch einig waren im Gespräch, wenn Teenies den Eltern ihre Macken vorhalten, sollten sich die Eltern etwas sorgen lassen. Keller? Weil sie haben ein Recht darauf, dass wir in den Dingen, von denen wir sprechen, ein Vorbild sind. So Teenies haben ein Recht darauf, dass wir in den Dingen, von denen wir reden und die wir von ihnen verlangen, selber ein Vorbild sind. Und das ist eine Herausforderung. Und unsere Teenies haben die Herausforderung, die müssen auch als Teenies gehorchen. Also beide haben ihre Baustelle. Die Eltern, Vorbild, Teenies, gehorchen. Ich möchte nochmal betonen, ein echtes Interesse. Weißt du, das geht, man kann so ein Gespräch anfangen, man setzt sich mal hin, passt mal ab, wenn Sohn oder Tochter mal zu Hause ist und nicht in der Schule und Hausaufgaben und Gruppenarbeit und noch einen Termin abends unterwegs ist. Wie sieht es denn so aus? Wie geht's denn? Man kann nur mal fragen, wie geht's denn mit den Mädels? Naja, muss man doch mal wissen. Und versteht ihr? Lasst uns das mit einer Haltung von Hilfestellung solche Gespräche anfangen. Mit einer Haltung von, ich bin für dich. Aber lasst uns solche Gespräche führen. Die sind interessant. Und die stärken die Beziehung zwischen den Teenies und den Eltern. Und lasst uns in diesen Gesprächen die Werte Gottes wirklich fördern. Lasst uns ermutigen. Lasst uns ermutigen, dann trefft euch doch mal mit jemandem zu beten. Trefft euch mal, betet mal zusammen. Lasst uns ermutigen und lasst uns eigene Beispiele erzählen. Lasst uns unsere eigenen Schwierigkeiten und Kämpfe unseren Teenies erzählen, die wir als Teenie hatten. Lass uns da richtig ein vertrautes, offenes Verhältnis haben. Und lass uns auch mal nach einer Antwort suchen, wo wir noch nicht gleich eine haben. Und lass uns nicht etwas als Antwort geben, wo wir selber wissen, es ist keine Antwort. Lass uns in so einem Gespräch mit einem Teenie sagen, du, pass auf, da muss ich mal drüber nachdenken. Das ist echt krass. Aber lass uns mal drüber nachdenken. Wir gucken mal in der Bibel, überlegen mal und dann reden wir wieder darüber. Und es findet so eine systematische Veränderung von Vormundschaft zu Freundschaft statt. Je älter unsere Kinder werden. Und diesen Prozess müssen wir unbedingt wollen und bejahen. Wiederum nicht verwechseln, dass wir, wenn unser Kind 14 wird, sagen, jetzt kann ich ihm nicht mehr vorschreiben, was es glaubt. Nein, gerade da sind wir ganz besonders gefragt, dass wir unsere Kinder lehren, Jesus nachzufolgen, durch eigenes Beispiel und durch drüber reden. Wir haben Verantwortung, ob ein 15-jähriges Kind gerne betet und in der Bibel liest oder nicht. Und das bringen wir als Eltern hervor oder nicht. So, wollen wir uns mal ein paar Merksätze angucken, die wir am Anfang hatten. Und wie ich schon angekündigt habe, gibt es hier keine Ja-Nein-Geschichte. Nicht in jedem Fall. Ich habe echt immer mal gebetet, so Heiliger Geist, helf mir, da auch wirklich Antworten zu finden, weil ich glaube, diese Thesen oder diese Stichpunkte verlangen nach Antworten. Teenies rebellieren und das ist Teil einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Das lesen wir in Erziehungsbüchern und das atmet unsere Gesellschaft. Und das erleben wir auch in unserer Gesellschaft. War Jesus eine gesunde Persönlichkeit in seinem Erdenleben? Oder hatte er irgendwelche ganz schweren Deformationen in seiner Seele oder in seinem Geist? Eher nicht. Hat Jesus gegen seine Eltern rebelliert? Never. Niemals. So, also können wir hier an dieser Stelle definitiv ganz klar streichen. Wir finden im Wort das krasse Gegenteil. Wir finden deformierte und ungezogene Persönlichkeiten bei den Söhnen Elis, die rebelliert haben, und noch viele andere Beispiele. Wenn wir selber als Teenies rebelliert haben, dann haben wir selber damals gesündigt. Ganz simpel. Es gibt was, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe. Und zwar, wir erleben doch manchmal, dass Personen, die richtig, so richtig deutlich in weltliches Leben gelebt haben, die drogenabhängig waren und die viele Mädels hatten, junge Männer, oder die wirklich richtig durch viele sündige Dinge, also so richtig offensichtlich sündige Dinge durchgegangen sind. Und wenn die sich dann bekehrt haben, sind die umso eifriger für Jesus. Da kennen wir, denke ich, alle eine Liste von Personen, auf die das zutrifft. Zum Teil in der eigenen Gemeinde. Und da habe ich wirklich den Herrn gefragt, ich sage mal, wie kommt denn das zusammen? Ich erlebe, dass Menschen, die wirklich in ihrer Teenie-Phase wildeste Sachen gemacht haben, richtig gesündigt haben und die dann richtig Buße getan haben und richtig wussten, ich bin ein sündiger Mensch, Jesus vergib mir, dass die dann für Jesus brennen, viel mehr als die Teenies, deren Leben behütet und unauffällig verlaufen ist und die den Glauben so ein bisschen halb mitgenommen haben, aber auch nicht so richtig und so. Sowas wisst, also das ist eine Realität. Und ich habe Gott gefragt, gibt es darauf eine Antwort für mich? Weil angenommen, so ein richtiges, rebellisches und falsches, sündiges Teenie-Leben führt am Ende zu einem feurigen Mann Gottes und zu einer brennenden Frau im Geist. Müssten wir das ja eigentlich fördern, dass wir unseren Teenies komplett freien Lauf lassen und sagen, macht, was ihr wollt, macht eure eigenen Erfahrungen und fallt richtig hin, damit ihr auch dann richtig die Errettung spürt, die Kraft des Blutes Jesu richtig spürt und so richtig gerettet seid und dann für Jesus brennt. Wir müssten das eigentlich fördern, wenn das so richtig wäre oder so. Und das war eine Frage, die habe ich Gott mehrmals gestellt in der Vorbereitung. Und irgendwann kommt die Antwort für mich in Römer 5, Vers 20 bis 6, Vers 1. Da steht im Wort, wo die Sünde mächtig war, ist die Gnade umso größer. Das spiegelt diese Erfahrungen und diese Lebensbilder, die wir da kennen, spiegelt genau das wider. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade umso größer. Sollten wir nun sündigen, damit die Gnade zunehme, hat sich damals schon Paulus im Heiligen Geist die Frage gestellt. Und die Antwort des Heiligen Geistes ist, das sei ferne. Also, es ist eine Riesengnade Gottes, wenn Menschen gerettet werden. Und es ist ein Geheimnis Gottes, dass Menschen, die am tiefsten gefallen sind, mitunter, weil sie Gnade annehmen und die Kraft des Blutes Jesu mehr verstehen als gelangweilte Christen, umso mehr für Jesus brennen. Preis dem Herrn. Das wiederum ist ein Werk von Gnade und ein Beweis, wie unser Gott ist, spiegelt das Gleichnis vom verlorenen Sohn wider. Sollten wir glauben, das zur Anleitung zu nehmen, wie Gott will, dass Menschen brennend im Geist sind, sorgt der Heilige Geist, das sei ferne. Wisst ihr, was das Geheimnis für uns ist, für die das ferne sein soll? Ist, lasst uns selber brennend für Jesus sein. Lasst uns wirklich danach suchen, dort, wo uns Glaube langweilig ist, wo wir selber nicht im Wort gelesen haben, wo wir selber nicht begeistert davon sind, sagen, Jesus, ich will ganz neu von dir begeistert sein. Ich will ganz neu das Leben mit dir als ein Abenteuer leben. Dann sind wir ein Beispiel von Freude an Jesus. Und das bringt andere Teenies hervor als gelangweilte Namenschristen, die wir nicht wollen. Sondern das bringt auch Kinder hervor, die sagen, ja, ich bin für Jesus und ich weiß, dass mich Jesus braucht. So, nächster Teil. Wir haben auch unsere Dummheiten gemacht und jetzt sind wir aber auch fromm. Lasst uns unsere Teenies auch ihre Erfahrungen machen, bevor sie dann irgendwann ernst machen und dann das nicht richtig gelebt haben. An dieser Stelle glaube ich, dass wir uns mit unserem eigenen Leben auseinandersetzen müssen, wie eigentlich generell bei Erziehung von Teenies geht es ganz viel um unser eigenes Herz, unser eigenes Leben. Wenn wir gesündigt haben als Jugendliche, war es Sünde, für die wir Vergebung bekommen haben. Und es ist keine Tugend, wenn wir unseren Kindern erlauben zu sündigen, es ist kein Segen für ihr Leben. Also, wir sollten vielleicht die Sicht auf unsere eigene Jugend ändern, wenn wir an dieser Stelle so ein inneres Gefühl haben, das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu, dass die Uhr mal über die Stränge schlagen. Ich erinnere mich zum Beispiel an der Nicole, die wir vorige Woche hier erlebt haben. Die hatte eine wilde Teenie-Zeit gelebt, indem sie als junges Mädchen schon eine Bibelschule besucht hatte, eine Missionsreise in die Mongolei mitgemacht hatte mit Walter Heidenreich, dort Wunder Gottes erlebt hatte und den Ruf Gottes empfangen hatte, ich will, dass durch dich Kinder von der Straße zu Jesus gerettet werden in der Ukraine, in Odessa. Und das war Abenteuer pur. Und es hat sie im reifen Teenie-Alter angefangen. Wisst ihr, es gibt von Gott so viele gute Herausforderungen, in denen wir das Abenteuer leben und leben sollen. Lasst uns doch unsere Kinder darauf anleiten und selber nicht mit 50 aufhören, danach zu suchen. Oder wir haben vielleicht erlebt, also sagen wir, Sünde war Sünde und wir sollten bei unseren Teenies nicht versuchen, die Sünden zu fördern, die wir selber gemacht haben, oder den Sünden freien Lauf zu geben, die wir selber gemacht haben, weil wir haben dafür Buße getan und wir sind jetzt an einem neuen Stand, ein neuer Start. Wir sind nicht mehr unsere Teenies. Sollte nicht mehr so sein. So. Und vielleicht haben wir auch Leute erlebt, die eine heuchlerische seelische Frömmigkeit gelebt haben und sagen, das möchte ich mal niemals und ich will das auch niemals. Und es war uns vielleicht peinlich. Und deswegen ist es vielleicht uns peinlich oder wir schämen uns dafür, mit unseren Kindern über das Wort Gottes zu reden, weil wir fromme Schwafler erlebt haben, deren Leben keine Kraft Gottes wiedergespiegelt hat. Lass uns dort mal reflektieren, was hat in uns Emotionen erzeugt und was ziehen wir daraus für Schlussfolgerungen für unsere eigenen Teenies. Lass uns glauben, dass wir sind keine frommen Schwafler, sondern das sind gerettete Kinder Gottes mit einem Auftrag Gottes und leben in diesem Auftrag. Lass uns nicht mit den Leuten uns identifizieren, die uns abgestoßen haben in ihrer falschen Frömmigkeit. Lass uns nicht daher glauben, wenn ich mit meinem Kind die Bibel lese, bin ich ja genauso einer. Nein, wir sind neu. Wir haben Gnade und Kraft Gottes. Also das zu schämen auch für das Wort Gottes kann verschiedene Ursachen haben, verschiedene Erlebnisse von uns im Hintergrund haben. Und manchmal haben wir es auch hier in unserer eigenen Jugend erlebt, dass es so ein sich voreinander schämen gibt, Jesus nachzufolgen. Lass uns dafür beten und auch darüber reden. Es wird dort diese falsche Scham ablegen. Es ist total richtig und total cool, dass man das Lesen von Gottes Wort gut findet. Und lass uns jeden Vergleich mit einer heuchlerischen Frömmigkeit an dieser Stelle ablegen. Und natürlich nicht selber sowas leben. Also mit realen Fehlern der sogenannten Frommen sollten wir nicht versuchen, eigene Ungeistlichkeit zu vertuschen. Lasst uns ein fantasiereiches geistliches Leben führen in Jesus. So, nächster Satz. Teens müssen sich ausprobieren und müssen ihre eigenen Fehler und Erfahrungen machen. Ja, unbedingt. Unsere Teenies wachsen heran von, wo das Leben im Kleinkindalter sehr stark vorgegeben ist, hin zu, ich muss irgendwie selbstständig werden. Als Erwachsener muss ich am Endeffekt komplett eigene Entscheidungen treffen. Und das erfordert einen Prozess von Probieren. Ja, der ist wichtig, unbedingt. Passieren dabei Fehler? Ja, auch. Und das ist wichtig, dass wir dort nicht versuchen, alles so eng vorzugeben, dass unser Teenie keinen Fehler machen kann auf seiner Entdeckungsreise. Dort innerhalb der biblischen Grenzen ein weites Testfeld, um Erfahrungen zu machen für unsere Teenies. Und lasst uns an ihnen Anteil haben, mit ihnen ihre Welt mitentdecken und ihre Erfahrungen irgendwie mitmachen und uns mit daran freuen. Sie müssen sich ausprobieren und müssen ihre eigenen Fehler und Erfahrungen machen. Unbedingt. Was dabei wichtig ist, ist, wenn diese Fehler negative Konsequenzen für unseren Heranwachsenden haben, dass wir auch den Lerneffekt der negativen Konsequenz nicht selber übernehmen. Eine ganz wichtige Sache. Unser Kind hat was gemacht, wo was kaputt gegangen ist, was Geld kostet bei jemand anders, zum Beispiel. Dann darf das Kind arbeiten gehen oder sein Erspartes nehmen und das begleichen. Lasst uns davor hüten, diesen segensreichen Lerneffekt selber zu übernehmen. Denn das wäre Bemuddeln. Ja, ganz wichtig. Also kann man hier ganz sehr ein dickes, grünes Ja hinschreiben. Unsere Teenies müssen sich ausprobieren und eigene Fehler und Erfahrungen machen. Weil Fehler ja letzten Endes auch zu Erfahrungen führen. Im Glauben, in allen Bereichen, etc. Was wir dabei nicht tun dürfen, ist, dass wir Sünde und Fehler verwechseln. In Bezug auf Sünde lassen wir auch weiter nicht zu, dass unsere Teenies sich ausprobieren. Und an dieser Stelle brauchen wir Weisheit vom Heiligen Geist, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber hier gibt es ein ganz dickes Ja und ein ganz dickes Nein in Bezug auf Ausprobieren und eigene Erfahrungen machen. Wir lassen nicht zu, dass unser Kind eine Partnerschaft anfängt, wo wir wissen, das endet am Ende damit, dass unser Kind für ein gezeugtes Kind ein Leben lang Alimente bezahlen muss. Da sagen wir ganz klar Nein. Wir wären ja lieblos und dumm, wenn wir das nicht machen würden. Aber wir ermutigen unser Kind, zu überlegen, wie spreche ich mal ein Junge oder ein Mädchen an, vielleicht eine Freundschaft zu beginnen oder auch nicht. Wir sind dabei, sind im Gespräch, begleiten so einen Prozess. Wenn es, was weiß ich, sage ich mal, keine scharfe Altersgrenze, aber irgendwas über 17 ist. Oder wir reden über die Träume, die ein Mädchen oder ein Junge hat, von dem einen oder anderen. Wir reden drüber. Wir leiten unser Kind an, dort Erfahrungen zusammen, wie gehe ich mit dem anderen Geschlecht gut und sauber und frei um. Und wir sagen Nein zu Sünde auf diesem Gebiet, zum Beispiel. Oder in Bezug auf Filme, in Bezug auf Computerspiele, in Bezug auf alles. Müssen unsere Teenies Erfahrungen machen. Aber zum Beispiel brauchen wir auch bei einem 18-jährigen Kind, müssen wir wissen, aus welcher Quelle lebt das. Ich saß mal mit dabei, als unser Großer Game of Thrones angeguckt hat, am Computer, haben schon ein bisschen mit hingesetzt, haben drüber gesprochen, über die Werte, die da so sind und habe ihm empfohlen, das zu lassen, gebeten, das zu lassen, sich damit zu füllen. Zum Beispiel. war aber auch Interesse gehabt. Ich wollte mal verstehen, was läuft denn da? Lass uns dort weise sein. Je älter, desto weiser in unserem Umgang mit unseren Teenies. Ganz klar, nein zum Ausprobieren von Sünde, ja zum Ausprobieren von allem anderen. So, dann haben wir am Anfang ja schon mal irgendwie drüber gesprochen. Wenn wir unserem Kind wie vorschreiben, was es zu glauben hat, wird es am Endeffekt den Glauben über Bord werfen, wenn es heranwächst, weil es nicht der eigene Glauben geworden ist oder nicht der eigene Glauben gewesen ist. Das stimmt definitiv nicht. Wenn wir wiederum eine Form von Glauben einfordern und den Inhalt nicht leben, dann ist die Folge sehr wahrscheinlich. Wenn wir darauf bestehen, du gehst in die Gemeinde und du machst dies und du machst jenes und selber ist unsere Beziehung mit Jesus abgestorben und es lebt nicht, dann sieht unser Kind, meine Eltern fordern, dass ich hier sitze. Wofür? Was sehe ich davon zu Hause an Leben? Und diese Frage, liebe Teenies, die ist berechtigt. Und die sollten wir als Eltern unbedingt als Ansporn nehmen, dass unser Glaube lebendig ist. Und wir Eltern, wenn unser Glaube lebendig ist, auch wenn unser Kind manchmal da ein Gesicht zieht, es wird dem Kind zum Segen sein, wenn wir sagen, ich will, dass du Jesus nachfolgst und deswegen machst du dies und deswegen lässt du jenes. Das ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht von Gottes Wort aus. Und wenn das aus eigenem Glaubensleben kommt, haben wir die Verheißung, dass unsere Kinder Jesus nachfolgen. Wir haben es ganz deutlich im Epheserbrief gelesen. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. So, die Kinder sind verschieden. Die einen lassen sich eben leicht lenken und sind gehorsam und die anderen sind eben willensstark. Kennen wir, denke ich, soweit diesen Gedankengang. Gibt es verschiedene Aspekte dazu, die mir eingefallen sind, auch beim Beten dafür. Erstmal grundsätzlich, wenn es so wäre, dass Kinder gehorsam oder ungehorsam geboren werden würden, würden wir an einen Klapperstorch glauben, der aus irgendeinem Pool, aus irgendeiner Lotterie Kinder bringt und holt und die dann nach Gutdünken an die Eltern verteilt. Und die einen kriegen eben die gehorsamen Kinder und die anderen kriegen halt die anstrengenden Kinder. Aber wir wissen, dass das System nicht so ist. Wir wissen, dass die Kinder durch uns gezeugt sind und von Gott geschaffen sind. Deswegen, weil es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Eltern gibt, gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Kinder. Die Verschiedenheit der Kinder begründet sich in der Verschiedenheit der Eltern. Ich denke, es ist ganz einfach und ganz logisch, wir vergessen das bloß vielleicht manchmal so in unserer Selbstwahrnehmung. Und da muss man Stefan fragen, ob das jetzt stimmt. Wenn wir so in Rumänien mal unterwegs waren, wird gefragt, wie viele Kinder wir so haben. Und da sagen wir 3 Kinder und das heißt auf Rumänisch 3 Kopie. Richtig? Sagt uns was, oder? Rumänische Sprache hat was. Kopie kommt irgendwie aus dem Lateinischen und heißt das, was wir schon mal hatten, nochmal. Und da steckt ein ganzes, nicht nur ein Körnchen, sondern eine ganz schöne Nuss an Wahrheit drin. Wir sollten uns einfach mal über vieles nicht wundern, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber, zu unserem eigenen Leben, zu unserer eigenen Einstellung sind, wird uns vieles ziemlich logisch und vertraut, was wir im Leben unserer Kinder sehen. Wenn wir uns selbst über uns selber belügen, na dann wundern wir uns über vieles. Wenn nicht, dann wundern wir uns über dies und jenes nicht. Also lass uns da mal ganz, ganz ehrlich, wenn unsere Kinder stark aufbegehren, lass uns mal ganz ehrlich drüber nachdenken, wie wir als Kinder waren. Oder wenn unsere Kinder versuchen, mehr als andere mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, lass uns mal ehrlich drüber reflektieren, was ist mit unserem eigenen Herz und Sinn. Und Natürlich sind Kinder immer eigene, neue Schöpfungen und keine Kopien der Eltern. Niemals. Und trotzdem spiegeln sie in vielen Bereichen das wider, was wir sind. Wenn ich mir die Kinder von der Nicole angucke, die wachsen, seitdem sie klein sind, in den Kindertageszentren auf mit Kindern aus schwierigen Verhältnissen und sind geistlich, seelisch, emotional und auch rein menschlich kerngesund, weil sie sehen ein Leben, was Gott hingegeben ist. Wenn ich in Peter Franz angucke, dessen Vater war Missionar und er ist brennend für Jesus als Missionar. Wir lesen, gibt es den Spruch, kennt ihr das? Lehrers Kinder, Pastors Vieh, gedeihen selten oder nie. Hat den Spruch schon mal jemand gehört? Ja? Na klar, schon mal gehört? Und davor fürchten wir uns, dass unsere Kinder nicht gedeihen, wenn wir zu fromm oder zu lehrerhaft sind. Aber wisst ihr, Kinder gedeihen dann nicht im Glauben, wenn dieser ganze Glaube der Eltern nicht durch das eigene Leben bezeugt ist. Deswegen, mancher Pastor hat was gepredigt und die Kinder haben eben zu Hause gesehen, was zu Hause läuft. Deswegen haben sie den Glauben an Bord gehauen. Habe ich selber einen Arbeitskollegen gehabt. Ganz klar. Und das ist nicht selten der Fall. Daher hat sich auch so ein Sprichwort entwickelt. Weil Kinder eben nicht nur das Gesicht sehen, wenn es hier steht oder damals auf der Kanzel oder der Lehrer in der Schule, sondern erlebt sein Vater oder seine Mutter jeden Tag zu Hause. Wenn unser Leben zu Hause aber dem entspricht, dem Ziel entspricht, was wir lernen oder das zu sehen ist, wir folgen dem nach, wir wollen das, dann werden unsere Kinder gedeihen und werden Jesus nachfolgen. Diese Verheißung haben wir und das möchte ich als Ermutigung für uns alle weitergeben. Und dann der letzte Satz, also Kinder verschieden, sind zu gehorsam oder ungehorsam veranlagt, das ist totaler Quatsch, weil sie werden nicht in einer Lotterie vergeben und dann auf Eltern verteilt, sondern sie sind ein Ergebnis dessen, was wir genetisch sind, dessen, wie Gott ein Kind persönlich schaffen möchte, dessen, wie unsere Beziehung mit Jesus im Alltag aussieht und dessen, wie die eigene Berufung, die ganz persönliche Berufung von Gott für ein Kind aussieht. Das formt ein Kind. Die werden nicht in einer Lotterie verteilt und wollenlos an Eltern ausgeteilt. Die einen kriegen die Lieben, die anderen die Anstrengenden. So, dann unsere Kinder sollen uns überholen. Das ist ein Satz, der an unserer Gemeinde geprägt wurde und irgendwie auch gängig ist. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist gemeint, dass wir wollen, dass unsere Kinder noch weiter und noch stärker im Glauben sind als wir. Und es ist, denke ich, irgendwie wohlwollend gemeint, wir werden euch nicht versuchen, hinter uns zurückhalten und nicht weiter wachsen zu lassen, als wir selber gewachsen sind. In der Bibel steht, sagt Jesus, ein Jünger ist nicht über seinen Meister. Wenn er wie sein Meister wird, ist schon mal ganz gut. Und wir haben am Anfang gehört, das Prinzip, dass wir in unserer Gemeinde Kinder zum Glauben erziehen, ist ein Teil von gelebter Jüngerschaft. Damit beinhaltet das für mich, dass unsere Kinder weiterkommen sollen, ich muss auch weitergehen wollen. Wenn wir darunter verstehen würden, wir sind auf einer Autobahn, unsere Kinder vorne im Bild gesprochen hinter uns, damit sie überholen können, weil wir mit 20 km/h dahin zuckeln, fahren wir auf dem Randstreifen und lassen die mal überholen. Wenn wir dieses Bild im Sinn haben, ist es nicht biblisch. Das biblische Bild ist, bis an unser Ende wollen wir wachsen, wollen stärker werden in Jesus und wollen mehr mit ihm erleben. Das ist biblisch. Und dieses Vorbild müssen unsere Kinder sehen können, auch bei 60, 70 und 80-Jährigen, wirklich zu behaupten. Und glaubt nicht, dass das einen geringen Einfluss hat. Ich weiß von unseren Kindern, wie stark Leute sie motivieren und ermutigen, die, wenn sie älter sind, brennend sind für Jesus. Wenn wir zum Beispiel die Deppners in Rumänien besucht haben, es hat einen Eindruck, wenn ein Thomas und eine Rosina mit ihren 80 Jahren zur Gebetsgemeinschaft, zur Gebetsversammlung gehen wollen und die anleiten wollen. Es hat einen Einfluss, wenn sie Glaubenssätze prägen, auch wenn die manchmal schon richtige Sprichwörter sind, was vom Thomas so kommt. Liebe Brüder, gibt noch viel zu verrichten, sagt der Frank. Aber sie haben Originalton mit 80 Jahren sagen, es gibt noch viel zu tun im Reich Gottes. Und diese Haltung, auch wenn es einfach auch alte Leute sind, diese Haltung, die ist ein ganz starkes Vorbild für junge Leute. Und lasst uns nicht auf die Idee kommen, unsere Kinder überholen lassen, heißt, für uns ist das Rennen gelaufen. Für uns ist das Rennen gelaufen, wenn wir vom Herrn abberufen werden. Bis dahin sind wir im Rennen. Und das ist wichtig für unsere Kinder. Also Jesus sagt, ein Jünger ist nicht über seinem Meister. Von daher ist dieser Satz in einer gewissen Weise falsch. In einer anderen Weise ist er wieder richtig. Wenn es darum gehen würde, wenn wir irgendeine Position haben in unserer Gemeinde und der Heilige Geist fördert junge Leute und rüstet sie aus, diese Position einzunehmen, aber die Position ist zu meiner Identität geworden und deswegen klebe ich mich an meinen Stuhl im übertriebenen Sinne gesagt. Und die Menschen, die Gott da hineinbringen will und mich für was anderes vielleicht gebrauchen will, werden dadurch behindert. An dieser Stelle ist es richtig, dass wir sagen, wir wollen fördern, dass junge Leute ganz stark sind in ihrer Berufung, in ihrem Verantwortungsbereich und ihnen das auch anvertrauen und übertragen. Aber das biblische Prinzip ist, ein Meister lehrt seinen Jünger. Und das hat für uns zuallererst die Voraussetzung, Meister sein zu können. Sonst können wir ganz schlecht jemanden lehren. Und ich erlebe viele Dinge, wo ich mich so, so freue über die junge Generation in unserer Gemeinde, über Eifer, über Feuer. Ich freue mich über Bibelfesttraining, über die Eltern, die Kinder da hinschicken. Ich freue mich, dass der Heilige Geist das so richtig mächtige, gewaltige Dinge tut. Letzten Mittwoch saßen wir draußen, der Kai hat über gelehrt, alles wird durch Gebet gebaut und hat gesagt, am Ende setzt ihr euch jetzt mal selbstständig in Gruppen zusammen und betet. Kinder zwischen 1. und 8. Klasse, wo ja, wirklich komplett die gesamte Bandbreite durch. Und die haben sich hingesetzt und haben miteinander gebetet und haben für Dinge gebetet, die Gott bauen soll. Und wir brauchten nicht anordnen, wer mit wem zusammensetzt, das ganze Ding nicht. Der Heilige Geist baut ganz wunderbar was in unserer Gemeinde, durch unser Leben in den Familien, durch unser Leben in der Gemeinde, dadurch, dass wir den Herrn suchen und nicht aufgeben, Jesus nachzufolgen. Auch nicht als Großeltern, sage ich mal auch schon prophetisch für uns, aber auch nicht als Großeltern allgemein in der Gemeinde, auch nicht als Elternpaare, die keine Kinder haben. Wir alle sind, ob wir das wollen oder nicht, für unsere Heranwachsenden ein Beispiel. Und lass uns ein Beispiel sein, wo sie sagen können, ja, ich suche mir jemanden wie der oder wie die. Das will ich sein. Das spornt mich an, das ermutigt mich im Glauben. Und wenn sie diese Beispiele vielfältig sehen, gibt es für jeden ein Beispiel zum Nachfolgen. Und natürlich, sie bekommen Offenbarungen, die wir nicht bekommen haben. Sie bekommen Autoritäten, Aufträge über das Maß von uns weit hinaus. Das wird so sein. An dieser Stelle schreibe ich mal ein Ja und ein Nein hin. Ja, wir wollen sie fördern, dass sie weitergehen, dass ihr Einfluss weiterreicht, als der unsere gereicht hat. Und nein, wir parken nicht auf den Seitenstreifen. Okay? Wir können uns drei Dinge nicht leisten in dem ganzen Thema Erziehung, besonders von Teenies. Eine ist Heuchelei, zweite ist Passivität und das dritte ist schlechtes Beispiel. Das nehme ich mal noch so als Bemerkung. Wenn wir diese drei Sachen weglassen, ist viel, viel Raum für viel, viel Gnade. Heuchelei, ich erzähle was anderes, als was ich lebe. Und ich denke nicht, dass wir da irgendwie alle frei sind davon, aber lasst es uns nicht zu einem Stil machen. Heuchelei, Passivität, ich überlasse anderen, was meine Kinder glauben. Und natürlich ganz klar, ich kann ganz schlecht meinem Sohn sagen, ich möchte nicht, dass du dies und jenes Computerspiel spielst. Und wenn alle zu Bett sind, sitzt der Vater bis nachts um 2 am Computer. Das geht nicht. Da geht die Autorität verloren von dem, was man sagt. Wenn man selber kein Beispiel daran ist oder zumindest nicht danach strebt oder sucht. Also das nicht. Das Stichpunkt Autorität. Als letztes. Unsere Autorität ist, wenn jemand eine Kraft hat, die andere dazu bringt, freiwillig nachzufolgen. Autorität hat jemand, der etwas sagt, wo andere sagen, ja, das will ich. Und zwar aus ihrer eigenen Entscheidung heraus. Autorität hängt mit Autor zusammen. Autor ist derjenige, der etwas schreibt, niederschreibt, der praktisch der Urheber von einer Sache ist. Und wenn wir selber Autorität kommt aus der Fähigkeit, das eigene weiterzugeben. Autorität kommt aus Beispiel und Sein in Gottes Wort. Und als letzte Bibelstelle für heute, 2. Timotheus 3, Vers 5. Da waren wir vorhin schon mal, haben wir kurz davor angehalten. 2. Timotheus 3, Vers 5. Kommt auf die ganze Sache nochmal über die letzten Tage, die schlimmen, schweren Zeiten der letzten Tage, in denen wir tatsächlich definitiv leben. Und so weiter, Vers 4, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Also, es gibt etwas, wozu wir nicht erziehen und nicht erziehen werden und auch nicht sollen, nämlich zu einer äußeren Form von Nachfolge, wo keine Kraft drin ist. Das will der Heilige Geist nicht, sondern zu einer lebendigen und echten Nachfolge durch unser Beispiel. So, ja, Jesus, wir danken dir für so viel, was in deinem Wort zum Thema steht, wie wir als Gemeinde und wie wir als Familien unsere Kinder erziehen, wie du das so siehst. Ich möchte dir das hinbringen, Herr Jesus, dass es nur ein Teil war von dem, was du da alles im Sinn hast. Ich bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass du das für jeden von uns zum Leben erwächst und für die jeweilige eigene persönliche Situation übersetzt. Wir danken dir, Herr, dass du verheißen hast, dass unsere Nachkommen dir nachfolgen werden. Und Herr, in allem verlassen wir uns darauf, dass das, was wir tun können und werden, mit deiner Gnade erfüllt wird und von dir wirksam gemacht wird. Bitte dich, lieber Heiliger Geist, dass du jeden Gedanken wegnimmst, der sagt, wenn ich das kleine bisschen angucke, was ich bringen kann, dann brauche ich gar nicht erst anzufangen. Bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du das rausnimmst. Bitte dich, Vater, in Jesu Namen, dass du dieses Wort aus den Sprüchen, bei jeder Mühe ist Gewinn, dass du das ganz stark und groß machst für uns, dass wir viele Dinge im Glauben und im Vertrauen auf dich tun und versuchen. Und wir vertrauen dir, dass du das zu dem guten Werk machst, was du verheißen hast, Jesus. Wir bitten dich darum, Herr, bitte dich darum, dass wir im Alltag das zur Realität machen, was wir in deinem Wort lesen, was wir von dir hören, was wir von dir lernen. Herr Jesus, hab herzlich Dank dafür, dass wir von dir bestimmt sind, dass du ein großes Werk durch uns tun möchtest und dass du uns so viele Jugendliche und Kinder in unserer Gemeinde anvertraust. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für das riesige Potenzial und für die große Menge an jungen Menschen, die dir von ganzem Herzen nachfolgen, Vater. Hab herzlich Dank dafür. Und Vater, wir beten in Jesu Namen gegen jede Macht der Finsternis, die an dieses Potenzial ran will. Wir widerstehen in der Autorität deines Namens, dem Geist dieser Welt, der uns das Gegenteil von deinem Wort lernen möchte. Jesus, und wir wollen dir sagen, Herr, wir begrüßen es. Dein Wort ist gut. Dein Wort ist ewig. Diese Zeit vergeht. Die Zeitströmung dieses Zeitgeistes von Humanismus, die vergeht. Es ist eine Epoche und Episode von vielen. Aber dein Wort ist ewig, Herr. Wir wollen dir vertrauen. Bitten dich, lieber Heiliger Geist, dass du uns den Mut gibst, dass wir sagen, okay, ich habe es noch nie probiert, aber jetzt probiere ich. Und entweder Gott hilft mir jetzt oder es geht schief. Dass wir dann sagen, ja, ich versuch's und Gott wird mir helfen. In Jesu Namen. Amen.